Liebe Gemeinde, wenn man vor einer schwierigen Aufgabe steht, dann gibt es Menschen, die sind einem hilfreicher und es gibt solche, die helfen einem weniger. Da bereitet sich ein Mann auf ein berufliches, wichtiges Gespräch vor und redet mit seinem besten Freund drüber und sagt, ich bin so nervös, mein Mund ist ganz trocken. Ein paar Minuten später, immer noch ganz aufgeregt, sagt er, ich bin so nervös, meine Hände sind ganz feucht. Darauf sein Freund, ach weißt du, dann schläg doch einfach deine Hände ab. Wenig hilfreich in einer solchen Situation. Jesus ist da ganz anders. Wenn er uns vor eine große Aufgabe stellt, dann verbindet er das immer mit einer großen Ermutigung. Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag, den Schluss des Matthäusevangeliums, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr segne sein Wort an uns. Können wir gut vorstellen, dass jetzt der eine oder die andere sagt, diese Worte kommen mir irgendwie bekannt vor. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Also wenn Sie den Gottesdienst heute Morgen bisher nicht ganz verschlafen haben, dann haben Sie es vorhin schon mal gehört. Aber viele kennen das sicher auch noch, diese Verse aus dem Konfirmandenunterricht. Das musste man irgendwann mal auswendig lernen, diesen sogenannten Missions- und Taufbefehl Jesu. Auch wenn wir diesen Text schon kennen, lohnt es sich trotzdem, ihn etwas genauer anzusehen. Manche Bibeltexte, die einem ja so sehr vertraut scheinen, sind wie so ein Bild, das man schon lange an der Wand hängen hat und dann nach Jahren erst richtig versteht und immer noch wichtige Details erkennt. Da stehen sie also ganz eng beieinander. 11 Jünger, 12 weniger Judas. 11 Jünger stehen da auf einem Hügel mitten in Galiläa. Sie sind wohl ziemlich erschöpft. Sie haben einen langen Fußmarsch hinter sich. Aus Jerusalem und Umgebung sind sie nach Galiläa gekommen. Und sie haben auch eine emotionale Achterbahnfahrt hinter sich. Erst dieser schlimme Schock über die Kreuzigung Jesu. Sie haben geglaubt, dass alles vorbei ist, alles ist zu Ende. Und dann dieser unglaubliche Jubel über seine Auferstehung. Und manche von ihnen sind sich noch gar nicht so sicher, ob sie das alles nicht nur träumen, ob sie das wirklich glauben dürfen. So stehen sie jetzt erschöpft vor Jesus, erschöpft, halb freudig, aber halb auch noch so ein wenig innerlich abwartend. Da steht ihnen einer gegenüber, den sie kennen, den sie zu kennen meinen. Er sieht so aus wie Jesus, er redet genau so, wie Jesus redet und trotzdem wirkt er irgendwie verwandelt. Der spricht sie jetzt an und sagt zu diesen 11 Mann, geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Liebe Gemeinde, wenn es jemals in der Geschichte der Menschheit eine wahnwitzige Aufforderung gegeben hat, dann diese Aufforderung in dem Moment. Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Das zu diesen 11 erschöpften, unsicheren Kernen. Alle Völker, das schließt ein. Argentinien und Alaska, Südafrika und Skandinavien, die chinesischen Megastädte und die kleinen Dörfer in Afrika. Im Vergleich dazu, im Vergleich zu allen Völkern, liebe Gommaringer Gemeinde, da sind unsere rund 8500 Einwohner von Gommaringen einigermaßen überschaubar. Aber wie kommt Jesus eigentlich zu einer solchen Aufforderung? Schauen wir uns das nochmal genauer an. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Haben Sie sich das vielleicht schon mal so ein wenig durchdacht, schon mal vorgestellt? Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich das Sagen hätte? Wie wäre es zum Beispiel, wenn ich Bürgermeister von Gommaringen wäre? Dann würde ich per bürgermeisterlicher Verordnung, sowas gibt es vermutlich gar nicht, aber das würde ich natürlich dann einführen, dann würde ich verordnen, dass in Gommaringen erstmal wieder die Abwasserkosten gesenkt werden. Oder dass noch mehr Entsorgungsstationen für Hundehinterlassenschaften aufgestellt werden. Oder wie wäre das, wenn ich Bundeskanzler von Deutschland wäre? Dann würde ich erstmal den einen oder anderen überfälligen Minister in Rente schicken. Und dann versuchen, für eine gerechtere Familienpolitik zu sorgen. Und was für Ideen hätten Sie? Was würden Sie gern machen, wenn Sie die Macht dazu hätten? Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Im griechischen Text steht hier das Wort Exousia, Vollmacht. Jesus sagt, ich habe alle Vollmacht. Vollmacht, das kennen wir ja zum Beispiel aus dem Bankwesen. Eine Bankvollmacht, das ist ein Zettel, auf dem jemand draufschreibt, hiermit berechtige ich XY dazu, auf mein Konto zuzugreifen. Oder hiermit erteile ich diesem Menschen die Vollmacht dazu, auf mein Konto zuzugreifen. Und genau so eine Vollmacht hat Jesus von Gott, von seinem Vater. Das heißt sozusagen einen Zettel, auf dem steht, hiermit bevollmächtige ich Gott, der Vater, meinen Sohn Jesus Christus dazu, alle göttliche Macht auszuüben, im Himmel und auf Erden. Liebe Gemeinde, das bedeutet, dass das erste und das letzte Wort in dieser Welt, auch in der unsichtbaren Welt, nicht irgendwer hat. Erst recht kein blinder Zufall oder irgendein Schicksal, sondern das letzte und das erste Wort hat Jesus Christus alleine. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Dafür, dass wir das tun sollen, gibt es einen triftigen Grund. Und der Grund hat damit zu tun, dass Jesus das erste und das letzte Wort hat. Der Grund dafür, dass wir mitmachen bei diesem Weg Gottes, alle Völker zu Jüngern zu machen, das ist nicht der, dass wir vielleicht nichts Besseres zu tun hätten gerade. Und der Grund ist auch nicht der, dass das halt so eben dazugehört. Das ist halt Teil des Programms ordentlicher Christen, dass man auch missioniert. Das machen wir halt so. Auch das ist nicht der Grund. Sondern der Grund ist, dass Jesus alle Vollmacht hat im Himmel und auf Erden. Anders gesagt, der Grund ist, dass Jesus unschlagbar ist. Jesus ist unschlagbar. Damit unterscheidet er sich von der deutschen Fußballnationalmannschaft in den 90er Jahren. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Rom, 1990. Es war das vorletzte Mal, dass Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist. Und da hat sich der damalige Bundestrainer Franz Beckenbauer dazu verstiegen, zu sagen, wir sind jetzt auf Jahre hinaus nicht mehr zu schlagen. Das tut mir leid für den Rest der Welt. Hat er damals wirklich wörtlich so gesagt. Hat sich natürlich auch ganz schön in die Nesseln gesetzt damit. Es hat 24 Jahre und 6 Weltmeisterschaften gebraucht, bis wir dann endlich wieder Weltmeister geworden sind. Jesus dagegen ist tatsächlich auf Ewigkeit nicht zu schlagen. Das heißt für uns und für die Menschen, mit denen wir im Gespräch sind, Jesus ist bei jedem Menschen, mit dem wir reden. Und er ist das schon lange vor uns. Jesus weiß jetzt schon, mit wem wir alles im Laufe unserer Lebensjahre ins Gespräch kommen werden. Wer alles zu unseren Gottesdiensten, zu unseren Veranstaltungen in unserer Gemeinde kommen wird. Mit welchen Nachbarn wir plötzlich oder zufällig ins Gespräch kommen oder mit welchen Arbeitskollegen. Jesus kennt alle diese Leute. Er hat sie gewollt und gemacht und er liebt sie sehr. Und er ist jetzt schon auf seine Art und Weise dabei, sie behutsam auf solche Begegnungen vorzubereiten. Jesus ist unschlagbar und deswegen gilt, geht hin. Geht hin, weil ich hinter euch stehe und weil ich vor euch stehe und weil ich auf euch warte. Geht hin. Das dürfen wir ruhig ganz wörtlich so nehmen und verstehen. Wir müssen hingehen, zu Menschen hingehen und das Gespräch mit ihnen suchen. Von sich aus kommen sie in der Regel nicht. Es gibt da sicher Ausnahmen, aber die meisten Menschen kommen nicht von selber drauf, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Menschen sind darauf angewiesen, dass wir ihnen das sagen, dass es Gott gibt. Dass wir ihnen sagen, dass er unsere Nähe sucht. Dass er will, dass wir mit ihm leben. Darauf kommen Menschen nicht von selbst und es ist unsere Aufgabe, ihnen das zu bringen und zu sagen. Geht hin, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufen von Paul und von Yannick vorhin, die haben wir noch vor Augen, denke ich. Mit der Taufe hat Gott bei ihnen einen Anfang gesetzt. Es ist sowas wie die Unterschrift unter einen Vertrag. Sozusagen ein Bündnis, das Gott mit dem Paul und mit dem Yannick geschlossen hat und natürlich mit allen, die getauft sind. Die Taufe ist deshalb nicht nur ein Tauchbad zur Reinigung, sondern da werden mein Name und der Name Gottes miteinander verbunden, zusammengesprochen. Und das heißt, ich gehöre ihm und er gehört mir. Ich gehöre ihm und er gehört mir. Wir gehören zusammen. Gott meint mich, mich ganz persönlich. Ihm bin ich wichtig, ihm gehöre ich. Es ist ja auch nicht irgendeine diffuse Gottesvorstellung, in die ich hineingetauft werde. Die Taufe nimmt mich hinein in die Gemeinschaft mit diesem Gott, der sich uns in und durch Jesus Christus gezeigt hat. Er hat sich uns gezeigt als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ja eine spannende Sache. Diese Dreieinigkeit Gottes. Diese Dreieinigkeit Gottes zeigt uns, dass Gott in sich selber auch Gemeinschaft ist. Gott ist in sich die liebevolle, faszinierende Begegnung von Gott dem Vater, von Gott dem Sohn und von Gott dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ehrt den Sohn, der Sohn ehrt den Vater. Und der Vater stellt sich zum Sohn und sendet den Heiligen Geist aus. Die ganze Zeit ist das Ganze in Bewegung. Gott ist in sich im Gespräch. Gott ist in sich Beziehung. Gott ist in sich Liebe. Das heißt, wenn wir sagen, Gott ist Liebe, dann ist das nicht nur ein Kompliment und irgendwie eben nett gemeint, auch nicht nur eine Umschreibung dafür, dass Gott liebevoll ist. Sondern wenn wir sagen, Gott ist Liebe, dann ist das wörtlich gemeint. Gott ist in sich liebevolle Beziehung. Das heißt, solange bevor es uns gegeben hat, war es Gott auch ohne uns eigentlich nicht langweilig. Gott ist seit Ewigkeit und in Ewigkeit Spezialist in Sachen Beziehung. Gott weiß ganz genau, wie Beziehungen funktionieren. Deswegen, wenn wir andere Menschen zu einer Beziehung mit diesem Gott einladen und sie auf die Beziehung mit diesem Gott taufen, dann treten wir ihnen damit nicht zu nahe, und drücken ihnen nicht etwas auf, was ihnen eigentlich nicht gut tut. Nein, wir vermitteln ihnen doch das Allerbeste, was es gibt. Deshalb brauchen wir uns doch nicht zu verstecken. Manchmal neigen wir ja dazu, uns zu verstecken, nach dem Motto, ach weißt du, ich bin ja schon irgendwie Christ, aber eigentlich bin ich ja ganz normal. Dann könnte andere schon mal die Frage stellen, ja, wenn du selber so ein Problem mit dieser Sache hast, warum redest du denn mit mir drüber? Gott ist Spezialist in Sachen Beziehung. Deswegen, wenn wir Menschen zum Glauben zu diesem Gott einladen, wenn wir sie in ein Leben mit diesem Gott hineintaufen, dann geben wir ihnen das Beste, was es überhaupt geben kann. Die Taufe setzt den Anfang zu einem Leben mit Gott. Aber mit dem Anfang des Glaubens sind eben nicht alle Fragen geklärt. Das Lehren und Lernen ist und bleibt ein lebenslanger Prozess. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Sie haben das bestimmt schon mal miterlebt, wenn man im Restaurant sitzt und da bestellt jemand aus einer großen Speisekarte, wo die einzelnen Speisen durchnummeriert sind. Ich hätte gern ein bisschen von der Nummer 32 und dann noch etwas von Nummer 14 und nicht zu viel von Nummer 87. Und dann hätte ich noch gerne das Ei und gerne noch das Steak dazu, aber das bitte medium rare. Und dann bewundert man ja insgeheim die Kellnerin, die das Ganze aufnimmt und die sich das alles merken und entsprechend weitergeben kann. Liebe Gemeinde, so ein ähnliches Gefühl kann man bekommen, wenn man hört, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ist es nicht eine ganze Nummer zu groß für uns? Ein riesiges, übermächtiges Programm, das da dahinter steht. Wie sollen wir ganz normale Menschen das den anderen Menschen denn vermitteln? Ich glaube, dass in diesem Satz ein kleines Wörtchen entscheidend ist. Und dieses entscheidende Wort heißt ich. Jesus sagt, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, wenn wir Menschen zum Glauben an Jesus Christus, zum Glauben an Gott einladen, dann sagen wir zu ihnen nicht, werdet alle, wie wir sind. Hört alle die Musik, die wir hören. Alle die gleiche. Verwendet die gleichen Worte, die wir verwenden. Macht die gleichen Freizeitbeschäftigungen. Lacht über die gleichen Witze und lacht über bestimmte Witze ja nicht. Das sagen wir nicht. Sondern wir sagen, folg Jesus nach. Lass dich von Jesus umgestalten in jedem Bereich deines Lebens. Das ist kostspielig. Das ist anstrengend und manchmal auch wirklich herausfordernd. Aber dieser Jesus, mit dem du dann lebst, das ist der, der besser auf dich aufpassen kann, als du das selber kannst. Und du wirst mit diesem Jesus eine einzigartige Beziehung eingehen. Und das ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Darum geht's, liebe Gemeinde. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Die müden Jünger damals auf diesem Hügel in Galiläa haben das gebraucht. Und wir brauchen es auch. Dieses Wissen, dass wir auf diesem Weg, auf den wir mit der Taufe gestellt sind, nicht allein gehen müssen. Dass der bei uns ist und mit uns geht, der die Vollmacht hat und der auch Kraft geben kann, unbegrenzt, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende aller Zeiten und in Ewigkeit. Und jetzt habe ich eine Bitte an Sie. Schließen Sie doch bitte mal für einen Moment die Augen. Und gehen Sie dann in Gedanken die vor Ihnen liegende Woche durch. Überlegen Sie mal, welche Menschen Ihnen begegnen werden. Da erscheinen Gesichter. Was für Geschichten stecken hinter diesen Gesichtern? Und dann stellen Sie sich vor, was mit diesem Menschen passiert, wenn Sie die Ahnung bekommen, Das Leben ist gar nicht so. Das Leben ist eigentlich ganz anders. Es ist gar nicht nur zufällig. Es ist gar nicht etwas, was ich selber irgendwie hinkriegen muss und niemand hilft mir dabei. Sondern es gibt einen Gott, der mich kennt und der mich liebt. Es gibt einen Gott, der in Jesus Christus zu mir gekommen ist und der mir die Zukunft öffnet, mir Sinn und Hoffnung in meinem Leben gibt. Mehr als ich mir das vorstellen kann. Was passiert mit den Gesichtern dieser Menschen, wenn sie davon eine Ahnung bekommen? Sie dürfen die Augen gerne wieder aufmachen. Liebe Gemeinde, vielleicht merken Sie, dass die Frage gar nicht heißt, will ich Mission zu einem Teil meines Lebens machen? Will ich so ein bisschen missionarisch sein, vielleicht so 10 oder 30%? Das, liebe Gemeinde, ist nicht die Frage. Die Frage ist nicht, will ich Mission zu einem Teil meines Lebens machen, sondern die Frage ist, will ich mein Leben zu einem Teil der Mission Gottes machen? Will ich mit meinem ganzen Leben ein Teil der Mission Gottes sein? Will ich mich einklinken, mich bewegen, mich mitreißen lassen von dieser Mission Gottes zu seinen Menschen, dass seine Liebe zu den Menschen kommt? Was ist Ihre Antwort auf diese Frage? Amen.